Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Imperien sind heute unser Thema. Und nach den Imperien der Zukunft sehen wir uns jetzt Europa an. Die vergangenen Imperien, wenn man so will. Die Konflikte und Wunden, die sie hinterlassen haben. Konrad Kramer, der ist Reporter und außenpolitischer Redakteur beim Kurier in Wien. Und für sein aktuelles Buch ist er quer durch Europa gereist, immer auf der Suche nach diesen Wunden und Verletzungen des Kontinents. Guten Tag nach Wien.
Hallo, guten Tag.
Ja, die Idee zu diesem Buch, das schreiben Sie, die hatten Sie vor ein paar Jahren an einem Ort, in den die Geschichte einen Krater geschlagen hat wie nirgendwo sonst in Europa. So formulieren Sie das. In Auschwitz. Wie kam das?
Nun ja, Auschwitz, wie Sie wissen, liegt ja heute in Polen, heißt Oświęcim, und ich war eigentlich darauf eingestellt, das Konzentrationslager zu besuchen, habe mich aber dann mehr mit dem Ort rundherum beschäftigt, weil es mich so fasziniert hat, wie dieser Ort neben diesem einzigartigen Mahnmal des Schreckens weiter existieren kann. Und natürlich existiert er. Es gibt ja eine Gegenwart, es gibt Menschen, die dort leben. Es ist eine mittelgroße Stadt mit Industrie und allem drum und dran. Und ich habe mir gedacht, trotzdem kann sich dieser Ort und wird sich davon nie befreien können von dem, was dort passiert ist. Und es ging mir darum, exemplarischer als Auschwitz, als Mahnmal einer unbewältigten Geschichte, kann es ja in Europa kaum geben. Und gleichzeitig spannender, seltsamer und skurriler kann man die Begegnung dieser Vergangenheit mit der Gegenwart auch woanders schwer erleben wie dort.
Das ist also der Einstiegsmoment Ihres Buches. Sie kommen da eine Menge rum. Nach Katalonien reisen Sie, ins Vereinigte Königreich, auf den Balkan, Rumänien, Siebenbürgen, Ungarn. Habe ich das vorhin richtig gesagt? Sie sind immer auf der Suche nach den Wunden und Verletzungen des Kontinents?
Ja, das ist quasi mein Punkt, denn wissen Sie, in ganz Europa zerbricht man sich momentan den Kopf darüber, warum funktioniert dieses Europa nicht? Was ist da los? Warum bleibt dieses Europa immer an den Konferenztischen in Brüssel? Und in jedem einzelnen Land finden sich Stimmenfänger, die genau mit diesen Ressentiments gegen das gemeinsame Europa Politik machen. Und dann fragt man sich, was hat Europa da nicht geschafft aufzufangen? Welche Stimmungen, welche Gefühle, welche Grundhaltungen? Und mein Ansatz war, und ich glaube, er hat sich auch bewahrheitet, gehen Sie ein paar Schritte zurück in die Geschichte und Sie werden all die Wurzeln von den Befindlichkeiten finden, die Europa heute prägen. All die Ressentiments, all die Vorbehalte, vielleicht auch die positiven Grundstimmungen in vielen Fällen. Wir sind so in unserer Geschichte verwurzelt, dass sie uns in unserem politischen Alltagsleben prägt, und das kann man an jeder Ecke in Europa und natürlich vorzugsweise in den Krisenherden, denn dort fährt man als Reporter nun mal hin, festmachen.
Sie bezeichnen Ihr Buch als das Buch eines Reporters und Sie behaupten in der Einleitung, dieses Buch vertritt keine These. Aber ehrlich gesagt, das alles, was Sie jetzt gerade sagen, von den historisch begründeten Krisen, dass die uns heute so trennt, das ist doch eine sehr massive Grundthese.
Naja, die These oder die Art von Thesen, die ich nicht vertreten will, ist eine These zur Zukunft Europas. Ich schreibe nicht das dritte Thesenbuch von links, wo irgendjemand von einem Schreibtisch aus sagt, Europa muss so sein, Europa muss zusammenwachsen, nicht zusammenwachsen, halb zusammenwachsen. Sondern ich sage, schauen wir uns doch dieses Europa einmal an und schauen wir an, wie es mit seinen Verletzungen, das ist der Begriff, der mir sehr gut passt, den Sie angeführt haben, einfach wie es mit diesen Verletzungen lebt, wie geht es damit um und wie prägt es diese Menschen in ganz Europa?
Gucken wir uns diese Menschen an. Sie treffen zum Beispiel einen Lastwagenfahrer mit tiefen Enttäuschungen in England. Sie treffen einen jungen Umweltschützer mit einem krassen Hang zu Verschwörungstheorien in Rumänien. Aber sie treffen auch einen Rentner, Johann, an der deutsch-tschechischen Grenze, der dann doch verbindende Freundschaften pflegt. Wer ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Also der Lastwagenfahrer in England, Ed hieß er, es war am Tag nach dem Brexit-Referendum, an dem Großbritannien ganz Europa vor den Kopf gestoßen hat mit dieser Entscheidung gegen Europa für den EU-Austritt. Und ich bin in so einem verkrachten englischen Badeort, der mehr Vergangenheit als Zukunft hat, gefahren und saß am Strand und habe diesen wirklich sympathischen mittelalterlichen Menschen mit seiner Familie getroffen und hab versucht zu ergründen, also er hat sich natürlich klar deklariert, er hat auch für den Brexit gestimmt. Und dann habe ich versucht zu ergründen, ob es da irgendwelche Vorbehalte gibt, Wutgefühle oder ähnliches. Da war nicht allzu viel vorhanden, es war einfach das Grundgefühl. Und er hat es in diesem herrlichen Satz auf den Punkt gebracht, eigentlich weiß ich nicht, was ich mit diesem Europa zu tun habe. Hm. Und das ist ein Grundgefühl, das man bei vielen Engländern, vor allem Engländern, das ist mehr als bei den Schotten und bei den Nordiren, finden kann. Und das, jetzt sind wir schon wieder in der Geschichte zurück. Europa war für die Briten immer so eine Art Spielfeld, auf dem man sich ein bisschen einmischt oder auch nicht. Und für die einfachen Leute war es das seltsame Land auf der anderen Seite des Kanals. Und dann sitzt dieser Ed im Jahre 2016 und sagt, ich weiß nicht, was ich mit diesem Europa eigentlich zu tun habe.
Bei all ihrem Suchen nach dem Trennenden kommt am Schluss bei mir so ein bisschen der traurige Eindruck heraus, sie haben was Gemeinsames gefunden, nämlich die überall verbreitete Opferhaltung. Ist Europa so das Imperium der selbsternannten Opfer?
Naja, zum Populismus, zum Politischen gehört nun mal die Opferhaltung dazu. Also der Populismus bedient sich immer der Opferhaltung. Er ist immer der, der sagt, seht, euch wurde immer so übel mitgespielt und jetzt komme ich, stelle mich an eure Seite und mache all das gut, was ihr erlitten habt. Das reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Denken wir an die Deutschen, die im 19. Jahrhundert, als sie ihren Nationalismus entwickelt haben, einfach das Grundgefühl hatten, da seien die Franzosen, die Bösen, die anderen, die auch immer überall übermächtig waren und gegen die man antrat. Also Verletzung, Minderwertigkeitsgefühle, die es zu kompensieren gilt, sind Grundstruktur jedes Rechtspopulismus, jedes Nationalismus, das gehört dazu. Und ja, dieses Gefühl können Sie natürlich in der extremsten Ausformung in Osteuropa erleben, wo in all diesen Ländern bis heute die Stimmung mitschwingt. Uns hat man doch 40 Jahre hinterm eisernen Vorhang eingesperrt. Wir waren immer nur Bürger zweiter Wahl und jetzt sind wir es immer noch und die EU macht uns weiterhin zu diesen Bürgern der zweiten Wahl. Also dort haben sie das ganz stark von Polen, Ungarn, Tschechien, in der Slowakei bis tief in den Balkan hinein. Ist das ein Grundgefühl, da ist diese Verletzung, da schreit einen diese Verletzung förmlich an, egal wo man mit den Menschen spricht. Verletzungen sind etwas, die jeder mit sich herumträgt, als Individuum, als Bürger, als Nation offensichtlich. Und diese Verletzungen werden angesprochen, ja, sie sind überall da.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie wollten keine Zukunftsthese mit Ihrem Buch vertreten. Sie entlassen uns jetzt also einfach nur mit Ihren Beobachtungen, dass eigentlich alles am Ende ist.
Es gibt ein paar Momente in meinem Buch auf meinen Reisen, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil sie so positiv sind. Meine These ist, das Zusammenwachsen Europas fängt bei den Menschen in ihrem Alltag an. Es fängt nicht am Konferenztisch in Brüssel an, wo man sagt, nun ja, jetzt sind wir das gemeinsame Haus Europa oder wenn einige Intellektuelle ein europäisches Manifest veröffentlichen. Als Wiener erlebt man das mit der Nachbarstadt Bratislava im Alltag. Diese beiden Städte wachsen inzwischen wirklich zusammen, über Sprachgrenzen und über Landesgrenzen hinweg. Die Slowaken sind in Wien im Alltag in sehr guten Jobs mittlerweile einfach etabliert. Sie gehören zu uns. Man sieht sie als Ärzte, als Krankenschwestern, als Pfleger. Das sind Menschen, die bei uns eingemeindet sind, die zwischen Bratislava und Wien hin und her pendeln, die ihre Kinder in Wien in den Kindergarten schicken. Und das ist der Moment, wo der Alltag das Zusammenwachsen in Europa wirklich möglich macht. Und nur so funktioniert es. Es geht um praktisches Leben, um einander näher kommen im Alltag, einander wertschätzen und draufkommen, was man wirklich Gemeinsames hat. Wissen Sie, ich habe so viele grenzüberschreitende Bürgermeistertreffen zwischen Österreich und Tschechien und ich weiß nicht wo noch überall erlebt, das alles sind leere Worte. Es geht wirklich um dieses konkrete Zusammenleben, die Wertschätzung. Dann erst kann man das alles überwinden, was in meinem Buch die Grundstruktur prägt, nämlich die Verletzungen aus der Geschichte, die wir alle mit uns mittragen.
Und dieses Buch, das heißt Neue Grenzen, offene Rechnungen, eine Reise durch Europa und seine unbewältigte Geschichte. Es umfasst 256 Seiten, kostet 20 Euro und ist im Residenzverlag erschienen. Der Autor, den haben wir gerade gehört, Konrad Kramer. Dankeschön, Herr Kramer.
Danke Ihnen.